gerade Social Media, die sind darauf ausgerichtet, auf Konfrontation. Da arbeitet man fast nur mit Bildern. Und Bilder und Gewalt, das hat einen unglaublichen Effekt.
In unserer Einrichtung leben 100 Jugendliche und obwohl die Betreuung, glaube ich, recht gut ist, kriegt man viele Dinge nicht mit.
Wie kann man gemeinsam versuchen, für die Kinder auch in der Situation ein halbwegs gutes Aufwachsen zu ermöglichen?
Es braucht viel mehr, dass Jugendliche ankommen können und in Österreich irgendwie ein Stück Heimat finden.
Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast.
Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Isabella Richter und ich freue mich wie immer sehr, dass Sie zuhören. Bei uns dreht sich heute alles um Kinder und Jugendliche und deren Umgang mit Krisen. Ja, davon haben wir ja leider im Moment genug. Die Pandemie war gerade mal vorbei. Ist es zum bewaffneten Konflikt in der Ukraine gekommen, der viele Kinder und Jugendliche hierzulande beschäftigt? Natürlich auch aufgrund der geografischen Nähe. Und dann ist da natürlich aktuell auch der Konflikt im Nahen Osten. Wir schauen uns heute genau an, wie wir Erwachsene, Eltern, Lehrer mit Kindern, die da oft von Gefühlen der Angst und Ohnmacht auch geleitet sind, umgehen sollen. Und natürlich, wie wir da unterstützen können. Wir schauen uns aber auch die Seite der geflüchteten Kinder und Jugendlichen an, die in Österreich leben. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich meine heutigen Gäste. Das ist Barbara Juhn. Schönen guten Tag. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Freue mich. Du bist klinische und Gesundheitspsychologin und Notfallpsychologin und fachliche Leiterin der psychosozialen Dienste beim Österreichischen Roten Kreuz. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Danke.
Und ich begrüße sehr herzlich Magdalena Hofinger. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist pädagogische Leiterin vom Haus Erdberg UMF in Wien. Dort betreut ihr unbegleitete männliche minderjährige Geflüchtete.
Genau.
Ja, habe ich das so richtig gesagt. Super. Magdalena, ich würde auch gleich gerne mit dir beginnen und mit dem Haus Erdberg. Erzähl uns doch einmal ein bisschen was drüber. Was ist das jetzt ganz genau für eine Einrichtung?
Das Haus Erdberg wurde vom, also UMF, der dritte Stock eigentlich nur, ist ein großes Haus, wurde 2021 im November vom Roten Kreuz übernommen als Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Damals, weil es so viele obdachlose minderjährige Flüchtlinge gab, in den Bundeseinrichtungen, hauptsächlich in Dreiskirchen. Wir haben 4 Wohngruppen im Haus mit je circa 25 Klienten je Wohngruppe. Also insgesamt ungefähr 100. Genau. Die meisten davon, alle sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Wir haben keine Nachbetreuungsplätze. Und die meisten davon sind aus Syrien. Ein paar wenige aus Afghanistan. Jetzt kommen auch vermehrt Jugendliche aus der Türkei und zwischendurch immer mal auch wieder aus der Ukraine. Aber die meisten sind aus Syrien.
Und haben die jungen Männer bei euch zum Großteil eben noch Familie und Kontakt auch zur Familie?
Das ist sehr unterschiedlich. Also sie sind unbegleitet, das heißt, sie sind alle ohne Familie.
Hier?
Also ohne Eltern in Österreich und ohne Obsorgeberechtigte. Das macht dann die MRL, wenn sie bei uns sind. Also die Kinder- und Jugendhilfe. Sie haben teilweise Kontakt zur Familie, teilweise auch nicht. Das ist unterschiedlich, je nach Geschichte.
Du hast gesagt 16 bis 17, mit 18 ist man volljährig.
Und muss ausziehen, weil wir haben keine Nachbetreuungsplätze.
Genau, was heißt das? Was passiert dann mit den jungen Männern danach?
Das ist ein bisschen kompliziert, es kommt auf den Status drauf an. Also für asylberechtigte junge Männer gibt es eine Einrichtung in Wien, die Nachbetreuungsplätze bietet aktuell. Für subsidiär Schutzberechtigte und Asylwerberinnen kann man über den Fonds Soziales Wien Grundversorgungsplätze bekommen, die aber halt für Erwachsene sind eigentlich. Also es gibt Nachbetreuungsplätze, die sind aber mobil betreutes Wohnen und nicht die intensive Betreuung, die junge Erwachsene eigentlich brauchen würden in dem Alter.
Wo kommen die dann unter?
Na eben in den Nachbetreuungseinrichtungen sie suchen sich Privatwohnungen, halt sehr prekäres Wohnen meistens, über Freunde, über Bekannte, die halt Matratzen haben und vermieten auch. Und vielleicht auch mit Freunden in Wohnungen, Onkeln, die Wohnungen haben, die aber halt auch zu klein sind, in den meisten Fällen, für so viele Personen. Ja.
Gut, zurück zum Haus Erdberg. Also zwischen 16 und 17 sind die jungen Männer, die da zu euch kommen. Barbara, wie wichtig ist denn so ein Platz für diese jungen Leute, die da aus Krisengebieten flüchten, einfach, ja, weil es dort zu gefährlich, zu unsicher ist?
Ja, wenn wir jetzt von Kindern und Jugendlichen ausgehen, die flüchten, dann sind die häufiger allein unterwegs, beziehungsweise mit irgendwelchen anderen Verwandten, Freunden, anderen Leuten. Sehr häufig sind es männliche Jugendliche, die werden ja häufig geschickt, in der Hoffnung quasi, dass zumindest einer in der Familie in Sicherheit ist. Dann ist meistens schon eine prekäre Situation im Herkunftsland. Die haben Krieg erlebt, die haben Gewalt erlebt, die haben Gewalt und Folter am eigenen Leib erlebt, die waren Zeugen von Gewalt, die sind alleingelassen worden in vielen Fällen, die haben Rollen übernehmen müssen, die eigentlich Erwachsenenrollen sind, schon in früher Kindheit oder in einem frühen Alter. Die sind also vielen Schwierigkeiten ausgesetzt. Die haben oft Alltagsstrukturen, sind zusammengebrochen. Dann haben sie auf der Flucht meistens dramatische Situationen erlebt. Die Fluchtgeschichte dauert oft wahnsinnig lang, bis sie wirklich in Österreich landen. Das sind ja viele verschiedene Stellen, an denen sie unter Umständen zeitweise unterkommen, dann wieder weiter. Sie erleben sehr viel Gewalt da auf der Flucht. Und wenn sie dann herkommen, dann erleben sie ja auch hier nicht sofort den totalen Frieden und die Sicherheit. Sie haben unter Umständen Familie zurückgelassen. Sie wissen nicht, was mit ihrer Familie ist. Sie haben vielleicht Kontakt oder auch nicht. Auch da werden sie nicht einfach so aufgenommen, dass sie überall nur Freunde finden und überall nur sichere Orte. Und das Wichtigste, was solche Jugendliche brauchen, ist zunächst einmal ein sicherer Ort. Das heißt also ein Ort, an dem sie sich halbwegs sicher fühlen, ein Ort, an dem sie zumindest die Chance haben, sichere Beziehungen zu Erwachsenen aufzubauen, die fürsorglich sind, die sensibel sind und die auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Mhm. Und ja.
Magdalena, du nickst. Wie kommen die Leute da, diese Jungen da an bei uns,
bei euch im Haus? Aktuell, eben die meisten sind Syrer, da ist schon sehr lange Krieg, das heißt eben, wie du gesagt hast, sehr lange Flucht. Wir haben viele Jugendliche, die von Kinderarbeit Betroffene der Kinderarbeit waren, die dann aber hier ankommen, glauben eben, sie können eine Schule besuchen, sie können eine Ausbildung machen. Und das ist halt, wie die Barbara gesagt hat, oft nicht der Fall. Es ist ganz vieles unklar. Es ist unklar, wie das Asylverfahren ausgeht. Am Asylverfahren hängt eine mögliche Familienzusammenführung, wenn es Familie gibt. Auch die ist mit Kosten verbunden, das heißt, auch das ist unklar. Es wird dann klar, dass man eben nicht einfach eine Schule besuchen kann, weil die Ausbildungspflicht bis 18 gibt es für Asylwerberinnen nicht, sondern nur für Menschen mit Aufenthaltsrecht in Österreich. Ich glaube, man nennt es ein bisschen anders, aber für Asylwerberinnen und Subsidiärschutzberechtigte gibt es halt de facto nicht.
Das heißt, da bricht für viele eine große Illusion einfach zusammen, ein Traum.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur ein Traum, es ist schon auch eine Perspektive, es ist irgendwie mehr, glaube ich. Man baut seine ganze Zukunft drauf auf, oft seit man 12 ist, dass man in der Türkei genug Geld verdient, dass man irgendwo nach Europa kommt, damit man irgendwie die Familie dann später in Sicherheit bringen kann. Und dann kommt man an und merkt, egal was man dafür tut, dieses Ziel wird man vielleicht nicht erreichen. Das ist schon sehr schwierig, glaube ich.
Gleichzeitig und dann läuft ja auch die Zeit, weil die Familie nachholen dürfen sie ja nur, bis sie 18 sind, oder?
Nein, es geht danach über einen anderen Aufenthaltstitel, aber mit sehr viel Kosten verbunden.
Ja.
Also ist ein bisschen, genau. Ja. Und das geht sie dann halt auch nicht aus. Die Familien haben das Geld de facto dann auch nicht, das dafür nötig wäre. Ja. Und auch die eigene, man kann ja auch kein Geld schicken. Das ist ja auch was viele Jugendlichen wollen, weil man kann nicht arbeiten. Im Asylverfahren darf man nicht arbeiten. Das macht es halt auch nochmal schwieriger, wenn man schon 17 ist, schon viele Jahre gearbeitet hat und dann wird man von einer...
Das heißt, die Familien sind auch enttäuscht.
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr großer Druck, den viele Jugendliche dann auch verspüren. Also enttäuscht. Ich glaube, die Familien merken dann auch, sie haben auf etwas gesetzt und das war die letzte Hoffnung.
Das funktioniert nicht.
Und das ist für Jugendliche, kommt man vor, oft ganz schwer zu ertragen, dass sie das nicht erfüllen können, was sie auch erfüllen möchten und zu sagen, das ist für sie so ein Scheitern, obwohl es so nicht sein sollte.
Ja, das ist ja sehr schambesetzt. Genau. Und da gibt es auch eigene Einrichtungen, wo man versucht, bei der Rückführung von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, wenn man sie rückführt, dass man auch mit den Familien wieder mehr oder weniger schaut, dass die gut wieder bei der Familie ankommen können und diese Situation aushalten überhaupt, dass sie Hoffnungsträger waren und das dann nicht erfüllen haben können.
Das heißt, es kommt zu den ganzen Traumata, die sie eh schon in der im Herkunftsland erlebt haben und in der Familie erlebt haben und auf der Flucht erlebt haben, kommt dann das obendrein noch dazu.
Aber ja, vielleicht sie sind halt für die ganze Familie Hoffnungsträger. Ja. Sie werden geschickt. Es geht ja nicht nur um sie selbst, sondern um die gesamte Familie und diese Erwartungshaltung, die
ja. Schwierig. Und ich glaube auch dieses Ankommen kommt mir oft vor und dann nicht, also zu merken, dass sie nicht tun können und egal was sie tun, obwohl sie schon so viel erreicht haben, also die Flucht war ja viel und sie haben unglaubliche Ressourcen, also dann glauben sie aber oft oder haben den Eindruck, sie können gar nichts, weil sie vielleicht nicht lesen und schreiben können, dass sie aber so viele Fähigkeiten haben, das wird ihnen halt nicht zugesprochen. Und es ist ja eine Erfahrung, auf die sie zurückgreifen, wenn sie jahrelang alleine auf der Flucht waren, haben sie definitiv viel Lebenserfahrung, aus der man auch viel, glaube ich, wo sie viel Wertvolles mitbringen.
So, wie geht ihr jetzt mit diesen jungen Leuten im Haus Erdberg um? Wie kann man sich dort so den Tagesablauf dann vorstellen? Auch mit dieser Frustration, wie geht man, die von denen kommt?
Wir versuchen, was die Barbara vorher angesprochen hat, halt ein sicherer Ort zu sein, ein erster sicherer Ort, wo man ankommen kann und wo man sich sicher fühlen kann, wo man über Probleme sprechen kann. Wir haben circa 50 Betreuerinnen aktuell und wir schauen, dass man halt durch Bezugsbetreuung Beziehungen aufbaut und auch stabile Beziehungen, eben wie du gesagt hast, mit Erwachsenen führen kann und schauen kann, dass man Unterstützung bekommt. Wo es möglich ist, machen wir auch Elternarbeit, also sprechen mit den Eltern, versuchen da zu unterstützen und den Druck rauszunehmen, die Situation zu erklären. Die ist ja oft unklar für Jugendliche. Das System zu verstehen ist für uns schwierig, für Jugendliche noch mal mehr schwierig, die aus ganz anderen Systemen kommen. Wir versuchen, Tagesstruktur aufzubauen. Also, dass man halt, für viele ist es nach der Flucht halt nicht selbstverständlich, dass man einen geregelten Tagesablauf hat. Gerade wenn es dann halt keine Ausbildung gibt oder keine Bildungswege. Das dauert halt oft lange, bis man, oder mehrere Monate, bis man zugebucht ist, bis wenn man bei uns ist, war man ja oft auch schon lange ohne Deutsch, also ohne irgendwelche Ausbildung.
Ja.
Und hat gewartet, dass man einem Bundesland zugewiesen wird. Also versucht man da irgendwie wieder Tagesstruktur reinzubringen, den Tag-Nacht-Rhythmus irgendwie hinzukriegen mit freizeitpädagogischen Angeboten, mit Kooperationspartnern, die psychosoziale Angebote haben, aber halt, genau.
Was sind da so Projekte, die ihr so macht? So, worauf bist du da vielleicht auch so ein bisschen stolz?
Also bei den Jugendlichen, glaube ich, immer gut ankommen ist alles, was mit Sport zu tun hat. Also Klettern, Kickboxen, Fußball spielen.
Okay.
Wir haben Kooperationen zum Beispiel mit Kicken ohne Grenzen, glaube ich. Ein Jugendlicher konnte da, der war recht gut, der konnte letztes Jahr dann nach Frankfurt fliegen zum Turnier. Das war, glaube ich, für ihn persönlich ein ganz großes Highlight. Wir machen bei Projekten mit, bei Ausschreibungen letztes Jahr bei UNICEF, bei einem Malprojekt, da haben die Jugendlichen dann einen Sonderpreis gewonnen, wo sie über Gleichheit und ein Bild gemalt haben mit einem Graffiti-Künstler über Gleichheit und Gerechtigkeit.
Sehr cool.
Und wir machen Projekte, wir haben einen Fahrrad-Workshop gehabt, wo sie gelernt haben, Fahrräder zu reparieren, um irgendwie selber mobil zu sein und sich selbst helfen zu lernen. Wir machen tagesstrukturierende Aktivitäten wie gemeinsames Einkaufen und Frühstücken, um irgendwie auch zu lernen, wie man mit Geld umgeht, das eh sehr wenig ist. Genau.
Wie wichtig ist genau diese Struktur?
Ja, eins vom Wichtigsten, wenn Kinder und Jugendliche traumatisiert sind, ist eines der wichtigsten Dinge, die wir sofort empfehlen, ist Alltagsstruktur wiederherstellen. So eine gewisse Art von Normalität zumindest. Da gehört natürlich auch sowas wie in Anführungszeichen Schule, was lernen, solche Dinge dazu, aber da können natürlich auch andere Dinge dazu. Und da die Jugendlichen ja sehr häufig, sehr lange Zeit, jahrelang Alltagsstruktur verloren haben, ist es oft das Wichtigste überhaupt, denen wieder beizubringen, in diesen Strukturen zu funktionieren und auf diese Strukturen also praktisch, so Alltagsstruktur ist was Vorhersehbares. Die haben in einem unvorhersehbaren Kontext gelebt. Die haben nicht gewusst, was am nächsten Tag passiert. Jetzt sollen sie wieder wissen, was am nächsten Tag passiert, was als nächstes passiert. Das baut Vertrauen auf. Genauso wichtig wie das Vertrauen in die Bezugspersonen ist das Vertrauen ins System. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund ganz schwer zu erwerben. Und wenn man da so kleine Elemente hat, wo man sagt, ich kann mich zwar auf nichts verlassen, aber auf das kann ich mich verlassen, ja, dann ist es schon mal was. Und je besser es gelingt, in der Situation so ein Basisvertrauen aufzubauen, desto besser funktioniert es für sie auch dann später, wenn sie wieder raus müssen aus der Einrichtung.
Und ihnen wahrscheinlich auch zu lernen, dass es okay ist, jugendlich zu sein, oder?
Naja, die Chancen haben sie eh nicht wirklich so. Mhm. Eher ihnen die Chance geben, wieder Kind oder Jugendlicher zu sein. Und die Chance haben sie ja oft von Kindheit an gar noch nie gehabt. Und da gehört dazu, dass ich spielen darf, dass ich kreative Aktivitäten machen darf, dass ich Bewegung habe, ausreichend Sport und so weiter. Alles, was unseren Jugendlichen so selbstverständlich zur Verfügung steht, das ist für diese Jugendlichen was Besonderes meistens.
Gehen wir mal einen Schritt weiter, beziehungsweise eigentlich einen Schritt zurück, nämlich zu den Kindern und Jugendlichen, die nicht geflüchtet sind, sondern einfach direkt in Krisengebieten leben müssen. Jetzt gibt es zwar das humanitäre Völkerrecht, das Kindern hundertprozentigen Schutz ausspricht. Tatsache ist, dass die Realität da einfach auch anders ausschaut. Wir haben eine Podcast-Folge auch zum humanitären Völkerrecht gemacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht wollen Sie da auch mal reinhören. Aber Barbara, erzähl uns doch mal, welchen psychosozialen Risiken sind denn Kinder jetzt wirklich in Krisengebieten, sei es jetzt aktuell Ukraine oder Nahe Osten, ausgesetzt? Du hast das am Anfang schon angesprochen, aber konkretisier das doch noch mal ein bisschen, dass wir uns da was vorstellen.
Sie sind, wie gesagt, so wie ich vorhin schon gesagt habe, sie sind Zeugen von Gewalt sehr häufig. Sie sind auch Betroffene von Gewalt. Gewalt im Sinne von Kriegsgewalt, aber auch im Sinne von familiärer, innerfamiliärer Gewalt. Sie sind oft alleingelassen, sie haben keine Möglichkeit, in die Schule zu gehen, ihre Alltagsstruktur bricht zusammen, Schule, Kindergarten und so weiter. Alle diese sicheren Alltagsstrukturen sind oft nicht gegeben. Sie werden oft in Erwachsenenrollen gedrängt, sehr früh. Sie müssen unter Umständen auch arbeiten gehen, schon als Kinder. Sie sind auf sich alleine gestellt, im täglichen Überleben. Und alle diese Bedingungen, je nachdem, in welchem Alter das Kind dem ausgesetzt sind, beeinträchtigt oder beeinflusst die Entwicklung des Kindes. Also wir merken ja einen großen Unterschied bei Kindern, die jetzt von klein auf in Kriegssituationen aufwachsen und welchen, die zumindest eine sichere Kindheit gehabt haben und dann später ist erst die Kriegssituation entstanden. Also
es hängt interessant,
viel davon ab, was habe ich jemals in meinem Leben eine sichere Umgebung erlebt oder habe ich es noch gar nicht erlebt.
Du bist ja auch Notfallspsychologin. Wie schaut da so psychologische Erste Hilfe aus?
Ja, was das Rote Kreuz und auch alle anderen Organisationen wie UNICEF zum Beispiel machen, ist, wir gehen normalerweise mit so einem Format rein, das heißt Child-Friendly Space. Das heißt, man versucht in den Situationen, auch wenn sie noch so prekär sind, kindersichere Räume zu erzeugen. Das heißt, Bereiche, in denen Kinder sich aufhalten können, in denen auch geschulte Personen sich um die Kinder kümmern, in denen halbwegs Sicherheit herrscht, in denen sie die Möglichkeit bekommen, sehr häufig schulartige Strukturen, zum Beispiel kindergartenartige Strukturen vorzufinden, aber auch eben solche Dinge wie zum Beispiel Spielen, dass sie die Möglichkeiten haben, einmal zu spielen, dass auch einmal Spaß sein darf. Aber natürlich auch solche Bereiche, wo man Dinge lernen kann, auch da schon in der Situation. weil es geht da in der Situation, also in dieser prekären Kriegssituation oder chronischen Konfliktsituation geht es ja auch darum, dass die Kinder auch in dieser Situation die Chance haben müssen, sich halbwegs gesund zu entwickeln. Und dazu gehören diese Dinge, die gleichen Dinge im Grunde, wie die ihr da in Erdberg den Kindern bietet, versucht man auch da schon vor Ort zu bieten. Ganz viel Fokus geht natürlich auch auf die Unterstützung der Bezugspersonen, dass man schaut, dass man die Bezugspersonen unterstützt, dabei, dass sie die Kinder unterstützen. Weil was wir auch häufig erleben ist, wenn Bezugspersonen traumatisiert sind, sind sie oft für die Kinder nicht wirklich verfügbar. Das heißt, die können sich nicht wirklich gut um die Kinder kümmern. Und deswegen tut zum Beispiel in sehr großen Flüchtlingslagern in Jordanien zum Beispiel machen die Kollegen Sozialarbeiterinnen und Psychologinnen gemeinsam immer so Gruppen für die Eltern, wo man die Eltern versucht zu unterstützen, zu schauen, wo stehen sie an ihren Grenzen an, was können sie tun und wie kann man gemeinsam versuchen, für die Kinder auch in der Situation halbwegs gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Mhm. Das klingt absurd, aber es ist mit wenigen Mitteln auch viel möglich, weil man muss schon auch sagen, die Kinder bringen ja auch viel mit, also an Möglichkeit und Resilienz jetzt in dem Sinne. Ich arbeite in dem Sinne in dramatischen Situationen mit Kindern viel lieber als mit Erwachsenen, weil die im Grunde viel leichter aktivierbar sind.
Da möchte ich noch einhaken. Da hat die Kinderschutzbeauftragte des Internationalen Komitees des Rotkreuzes in einem Interview was wirklich Wunderbares, wie ich finde, gesagt. Und zwar, dass wir uns der spezifischen Bedürfnisse und Verletzlichkeiten von Kindern bewusst sein müssen, ohne dabei ihren unglaublichen Sinn für Hoffnung und ihre Widerstandsfähigkeit zu unterschätzen.
Mhm, genau.
Das schlägt eigentlich genau in deine Kerbe,
das bringt es auf den Punkt, weil alle die Dinge, die man versuchen, den Kindern, versucht man im Grunde in diesen kindersicheren Räumen 5 Dinge zu ermöglichen. Das eine ist Sicherheit, das heißt sicherer Ort und Information, auch, dass ihnen irgendjemand erklärt, was da überhaupt passiert. Verbundenheit mit Gleichaltrigen vor allem, mit anderen Kindern, aber auch mit Erwachsenen und auch eine Verbesserung der Beziehung mit den Bezugspersonen. Ruhe, das ist der Bereich, wo man versucht, Normalität, Alltagsstruktur zu ermöglichen und ihnen auch die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, zum Beispiel sich kreativ auszudrücken. Dann gibt es diesen Bereich der Selbstwirksamkeit, wo es ganz stark darum geht, dass sie auch wieder lernen, in einer Situation, wo man sich eigentlich primär hilflos und ausgeliefert fühlt, trotzdem kleine Entscheidungen für sich selber und für andere trifft. Schon Rollen und Hilfe für andere zu übernehmen, aber nicht im Sinne einer Parentifizierung, altersgemäße Aufgaben übernehmen und selber auch was entscheiden können. Das, was ihr da berichtet habt, allein mit dem Radl reparieren und dann kann ich mit dem Radl, dann bin ich mobil. Das ist unglaublich. Alles, was die Selbstwirksamkeit erhöht, ist so wichtig für die Kinder. Und dann eben auch der Bereich Hoffnung und Hoffnung hast, das ist der Bereich, wo man zumindest ein bisschen eine Zukunftsperspektive und sei es nur für den nächsten Tag hat und wo man auch positive Emotionen haben darf. Ja. Und wenn man jetzt bei den Kindern schaut, dann ist es so, dass die Kinder meistens in 3 Bereichen resilienzmäßig gefördert werden können oder viel auch mitbringen. Das eine ist dieser Bereich der Persönlichkeit des Kindes. Ja. Da hängt es davon ab, hat das Kind einen gewissen Grundoptimismus sozusagen. Ist das Kind in der Lage, überhaupt nur auf andere einzugehen und Beziehungen aufzunehmen? Und je besser es das kann, desto besser kommt es auch durch. Hat das Kind so basale Problemlösefähigkeiten? Ja. Das ist der zweite Bereich, nämlich der Fähigkeitsbereich. Und da glaube ich, du hast gesagt, die Kinder bringen ja unglaublich viele Fähigkeiten mit, die sie auf der Flucht zum Beispiel gelernt haben. Ja?
Sehr.
Oder auch vorher schon.
Voll, und die sie ja umsetzen können.
Ja,
also
genau.
Eben, und die man dann auch in Tagesstruktur umsetzen kann.
Genau.
Du sagst, also wenn man jahrelang in einer Näherei war, kann man gut nähen und das merken die gar nicht, dass das eine Ressource ist, die sie gut können. Wir haben eben auch Näh-Workshops und ich finde, da merken sie dann wieder, hey, ich habe schon mal was gelernt. Also eben.
Genau, und wenn man das nicht ignoriert, diese Vorgeschichte, sondern schaut, was bringst du für Fähigkeiten mit und der positiv verstärkt, man muss es ihnen auch sagen, die haben meistens einen sehr geringen Selbstwert, ihnen zu sagen, das kannst du gut und das ist ganz, das ist was Außergewöhnliches, dass du das, unsere Kinder können das nicht, unsere Jugendlichen würden keinen Tag überleben in den Bedingungen, die ihr da gerade beschrieben habt.
Ihnen da so quasi einen Stolz auch.
Genau, und dann gibt es den dritten Bereich, die Resilienz von einem Kind, das stark bestimmt, das ist der Bereich, wo es von außen kommt. Was haben Kinder? Ja? Was haben sie zur Verfügung? Haben sie stabile Bezugspersonen? Haben sie irgendwelche Freunde? Das müssen jetzt nicht enge Familienmitglieder sein, kann aber anderer sein. Irgendeine stabile Bezugsperson. Haben sie solche Leute überhaupt? Haben sie irgendeine Art von Schulsystem schon erfahren? Was haben sie an Außenressourcen konsumieren können? Beziehungsweise was haben sie
ja? Ich glaube, das ist aber halt auch schwierig, weil eben dadurch, dass die Betreuung so kurz ist, es so wenig Nachbetreuungsplätze gibt, ist es halt so, dass das oft fehlt. Es fehlt diese Sicherheit danach. Also es gibt für eine kurze Zeit, aber es ist immer diese Unsicherheit da, was ist danach und was das macht das Ankommen, glaube ich, auch so schwer. Und ich glaube auch dieses, wie man von außen gesehen wird, ist so schwierig für die Jugendlichen, nämlich in Österreich zu sein und nicht Teil der Gesellschaft zu sein, weil es halt auch mit finanziellen Ressourcen verbunden, wo man mitmachen kann. Mit jedem Sportverein muss man was bezahlen. Das heißt, man kann eigentlich schon mal nur hingehen, wo es halt angeboten wird, kostenlos für diese Zielgruppe. Mhm. Und diese Integration ist dann auch schwierig für sie. Und sie sind dann halt einfach ein Teil am Rande der Gesellschaft und können sie selbst nicht. Da wäre, also gerade im Schulsystem, glaube ich, wäre es leichter. Mhm. Und im Bildungssystem, aber da sind sie ja auch ausgeschlossen, weil es gibt Deutschkurse, da ist man wieder nur in der Community und in dem Umfeld, in dem man eh ist. Mhm.
Ich möchte noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das ja bewaffnete Konflikte natürlich mit sich bringen, und zwar, dass Familien einfach auch auseinandergerissen werden. Das muss vermieden werden, das hat oberste Priorität, also auch fürs Rote Kreuz natürlich. Wie funktionieren denn Familienzusammenführungen eigentlich, Magdalena? Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht man da vor? Und vielleicht gibt's da Erfolgsgeschichten, die du erzählen kannst?
Also was wir mit unseren Jugendlichen machen oder halt eh alle UMF-Einrichtungen in Österreich machen, wenn sie denn Asyl bekommen, dann bekommen sie über das Rote Kreuz Unterstützung, über die Familienzusammenführungsstelle, die mit allen möglichen Behörden, Botschaften zusammenarbeitet, und dann die Familie geht dann auf die Botschaft, nachdem im Hintergrund die Asylanträge für die Familie gestellt werden, über den Jugendlichen, wie das juristisch genau abläuft ist.
Ja.
Genau. Und dann dauert es halt, bis die Familie kommt, bis das geprüft ist. Wir haben aber durchaus Jugendliche, obwohl es halt sehr kurz ist und man oft auch davon ausgeht, dass es auch ein Jahr oder länger dauern kann, bis man die Dokumente zusammen hat, weil jeder braucht einen Pass. Und das zu organisieren ist nicht so einfach, wenn man aus einem Kriegsgebiet ist. Wir haben, ich glaube, 5 Familienzusammenführungen im Haus im letzten Jahr gehabt, wo die Familien nach Österreich gekommen sind, bevor die Jugendlichen auch volljährig waren, was natürlich für die Jugendlichen auch ein großer Erfolg ist und irgendwie ihnen dann auch Stütze gibt, natürlich, wenn die Familie da ist. Ja. Was aber auch gemacht wird, ist, wenn Jugendliche den Kontakt oder auch Erwachsene den Kontakt zur Familie verloren haben, dass das Rote Kreuz unterstützt bei der Suche nach Familienangehörigen über Suchanträge und genau.
Schauen wir uns jetzt vielleicht noch eine andere Seite der Krise an, nämlich Kinder, also in Österreich zum Beispiel, die jetzt nicht direkt betroffen sind, aber doch ständig mit schlimmen Bildern von bewaffneten Konflikten, Krisengebieten etc. konfrontiert sind, sei es im Fernsehen, sei es auf Social Media. Da ist vieles sehr emotionsgeladen, vieles sehr einseitig auch. Wie kann man Kinder und Jugendliche, Barbara, hier schützen beziehungsweise unterstützen?
Das gilt ja für beide Gruppen. Also das gilt für Kinder, die jetzt hier sind, quasi in der sicheren Umgebung aufgewachsen. Es gilt aber genauso für Kinder, die aus dem Kriegsgebiet hierher kommen, oder für die noch viel mehr. Die Frage ist zuerst einmal, wie alt ist das Kind? Ja, wenn ich jetzt von kleinen Kindern spreche, im Vorschulalter oder im frühen Schulalter, ist das natürlich ganz was anderes als beim Jugendlichen.
Bei der schon ein eigenes Handy hat, ne?
Klar,
und so weiter.
Ja, bei kleinen Kindern geht es einmal primär auch darum, schon eine klare Regel und Struktur einzuführen, zu schauen, wie oft schaut das Kind, wo schaut das Kind, was schaut das Kind und schaue mit dem Kind vielleicht Nachrichten oder schaue vielleicht Kindernachrichten mit dem Kind gemeinsam. Gebe die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen, was ich da sehe. Also gibt es einen Schutz im Sinne von einer Struktur und Regeln, einem Regelwerk. Bei älteren Kindern und Jugendlichen wird es so nicht mehr funktionieren. Das heißt, da muss ich die Kinder mit einbinden oder die Jugendlichen und mit den Kindern gemeinsam einmal überhaupt zuerst einmal schauen, was für Arten von Informationsquellen verwendet man denn überhaupt? Welche Arten von Informationsquellen sind vertrauenswürdig? Was ist überhaupt ein Kriterium für eine vertrauenswürdige Quelle? Also viel, was mit Medienkompetenz eigentlich zu tun hat. Dann aber auch teilweise bei den Jugendlichen vor allem ein Bewusstsein zu schaffen, vor allem bei den nicht betroffenen Jugendlichen, ein Bewusstsein zu schaffen, diese Bilder sind nicht eine Gelegenheit für eine Mutprobe. Also das kann sein, dass ich halt ganz wahnsinnig viel aus an so schrecklichen Bildern. Wer andere haltet vielleicht weniger aus und deswegen ist er nicht der Schwächling, sozusagen zu lernen, auch in der Gruppe Rücksicht zu nehmen und zu überlegen, für manche geht es nicht so gut und das kann auch zu viel werden. Ja? Und dann auch gemeinsam Regeln aufzustellen, für wie man damit umgehen will und wo man die Grenzen ziehen will und in welcher Form man die Grenzen ziehen will. Und wir sagen immer, wenn es jetzt um diese Auseinandersetzung mit bestimmten Situationen geht, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Klasse mich mit einem bestimmten Thema auseinandersetze, humanitäres Völkerrecht oder allgemein Kriegssituation, dass es bei Jugendlichen schon hilfreich ist, wenn man jetzt Jugendlichen zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, selber bestimmte Dinge zu erarbeiten, wie zum Beispiel einen politischen Hintergrund von einem Konflikt oder was auch immer. Dabei muss ich mit den Jugendlichen aber vorher ganz genau darüber reden, was für Regeln herrschen denn überhaupt und wie wollen wir Bilder verwenden? Wollen wir überhaupt Bilder verwenden? Welche Bilder wollen wir verwenden und wie präsentieren wir das dann? Und je mehr ich das mit ihnen gemeinsam erarbeite und je mehr ich ihnen auch der Bewusstsein schaffe, desto besser. Wir sagen immer, du musst ja aber an dem Schwächsten orientieren. Das heißt, ich muss mir in der Gruppe immer überlegen, wer haltet am wenigsten da davon aus und an dem orientiere ich mich bei allem, was ich für die ganze Gruppe mache. Sonst muss ich vielleicht mit einzelnen Jugendlichen auch in einem Einzelsetting arbeiten oder mit kleineren Gruppen. Das heißt, ich muss mir immer gut überlegen, gerade bei dieser, zwei Dinge sind bei diesen Nachrichten, das eine ist die Konfrontation und gerade Social Media, die sind darauf ausgerichtet, auf Konfrontation. Da arbeitet man fast nur mit Bildern und Bilder und Gewalt, das hat einen unglaublichen Effekt. Und das zweite ist die Wahrheit, beziehungsweise die Botschaft, die mitgegeben wird, die auch
die nicht immer die Wahrheit ist, ne, wie wir wissen.
Ja, und die auch wenn es die Wahrheit ist, ist es vielleicht eine Botschaft, die problematisch ist. Und das zu lernen, ist ganz was Wichtiges, wobei wir immer sagen, man müsste eigentlich die Eltern beibringen und die Erwachsenen beibringen, damit umzugehen, weil oft sind die Jugendlichen wesentlich kompetenter, als man es vielleicht meint. Und die Erwachsenen teilweise sehr, sehr inkompetent und wissen sehr wenig. Und als Erwachsener muss ich einfach wissen, was tun die, wo schauen die, wie funktioniert denn Twitter überhaupt oder sonst irgendwas, was sie, Instagram oder was auch immer sie verwenden.
Wie geht ihr im Haus Erdberg da mit Social Media um? Weil da geht es ja um die betroffenen Jugendlichen, die tatsächlich sich etwas anschauen aus dem Gebiet, wo sie herkommen.
Also wir thematisieren es auch, wir sprechen es an, wir haben Workshops mit externen Partnerinnen, wir versuchen Medienkompetenz zu stärken durch Computerkurse. Und es ist halt für uns trotzdem schwierig, weil es auch nicht, also in unserer Einrichtung leben 100 Jugendliche und obwohl die Betreuung, glaube ich, recht gut ist, kriegt man viele Dinge nicht mit. Gleichzeitig ist es für einen Großteil der Betreuerinnen auch nicht die Muttersprache. Das heißt, man versteht auch nicht genau, was die konsumieren an Medien. Also einfach sprachlich schon. Und wenn man darüber spricht, ist es natürlich eben, weil sie betroffen sind, oft sehr, also es ist, glaube ich, noch mal emotionaler. Und sie fühlen sich dann halt auch oft nicht verstanden und von unseren Medien oder von europäischen Medien irgendwie repräsentiert. Mhm. Genau. Mhm. Und ich finde, das ist schon ein großes Thema, dass sie da viel alleine gelassen werden und es wenig Anknüpfungspunkte auch gibt oder Diskussionsräume gibt für sie, sichere Diskussionsräume, die nicht wieder in...
Nein, und was ist die Reaktion da dann drauf, dass einige auch auf die Straße gehen? Und
natürlich, sie provozieren dann auch, gehen, also gerade die Demos,
die wir in Wien gesehen haben, ist dann halt für sie auch eine Möglichkeit, sich auszudrücken und ihre Meinung kundzutun. Ohne, dass sie sie vorher irgendwo auch reflektieren konnten und aufgefangen wurden mit ihren Problemen.
Ist das die logische Konsequenz dann, Barbara? Aus Unverstandenheit.
Ja, natürlich, aber das gilt für unsere Jugendlichen ja genauso. Mhm. Gerade jetzt, wenn man den Nahostkonflikt nimmt, ist es ja so, dass in Österreich und Deutschland ein sehr großes Zögern von Erwachsenenseite immer ist, sich überhaupt mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen, überhaupt mit Jugendlichen offen zu reden. Und sie werden relativ schnell moralisch im Sinne von alles, was jetzt nicht israelfreundlich ist, ist gleich antisemitisch. Und das ist für Jugendliche natürlich generell schon eine unglaubliche Provokation, wenn man ihnen quasi in eine gewisse Richtung das Wort verbietet oder das so moralisch abhandelt. Für Jugendliche, die aus den Bereichen kommen oder sich selber identifizieren, ist es noch einmal schwieriger, weil sie das Gefühl haben, sie werden da überhaupt nicht verstanden.
Also du sprichst Jugendliche an, die sich quasi auf eine Seite der Konfliktparteien stellen in der Schule und das auch kundtun.
Natürlich.
Wie sollen Lehrer dann damit umgehen?
Wir sagen in der Schule, gerade die Schule ist ein Ort, wo man den Konflikt thematisieren muss. Man muss aktuelle Krisen und Konflikten thematisieren mit den Kindern und Jugendlichen und ich muss gerade beim Nahostkonflikt, jetzt muss ich ganz stark schauen, dass sie auf eine andere Ebene kommen bei der Diskussion. Das heißt, dass sie sehr viel Information zum einen gibt, dass sie die Jugendlichen aber auch selber Informationen einbringen lässt von beiden Seiten und dass sie dann auf die Ebene von allgemeingültigen moralischen Werten gehe. Also im Sinne von auf das, was das humanitäre Völkerrecht ja auch macht, dass sie sagt, dass sie mal überlegt, ab wann werden denn so allgemeingültige moralische Werte verletzt? Und die werden von beiden Seiten verletzt. Das heißt, es gibt da so ein ganz schönes Zitat von der Zeruiah Shalev, das hat die relativ am Anfang von diesem Konflikt geäußert. Und die hat gesagt, sie hofft nicht, dass die arabische Seite oder die israelische Seite gewinnt bei dem Konflikt, sondern sie hofft, dass die Gemäßigten gewinnen und diejenigen, die sich auf die Seite der Menschlichkeit stellen. Und um das geht's eigentlich. Es geht nicht um die Frage, wer ist jetzt der Täter? Opfer gibt's auf beiden Seiten und Täter gibt's auch auf beiden Seiten. Und für die Jugendliche muss das aber verständlich gemacht werden. Und bei uns wird das aber nicht verständlich gemacht, weil es wird sofort die Antisemitismus-Debatte begonnen, was ich schon auch verstehe von unserem historischen Hintergrund her und allem. Aber für Jugendliche ist das eine Provokation.
Und was unsere Jugendlichen halt nicht. Also genau, weil unsere Jugendlichen verstehen den Hintergrund
die Antisemitismus-Debatte nicht.
Nein, weil sie halt auch nicht den historischen Hintergrund Österreichs kennen oder Deutschlands kennen. Ja. Und weil sie halt sehr kurz in Österreich sind, hier nicht ein Bildungssystem durchlaufen haben und ihre eigene Geschichte kennen, aber halt nicht, warum das bei uns auch ein Thema ist und warum man vorsichtig sein muss mit dem Thema. Das ist ihnen gar nicht bewusst.
Dein Kugelschreiber runtergefallen, den heben wir noch schnell.
In der Hitze des Gefechts.
In der Hitze des Gefechts, genau. Vielleicht kommen wir abschließend auch noch zu einem wesentlichen Punkt, weil wir jetzt gerade bei Bildung und Schule sind, was Schule für geflüchtete Kinder leisten sollte. Wie kann man die da einfach besser integrieren? Was sind da deine Ansätze?
Ich glaube, Schule könnte für sie eine Möglichkeit sein, in der Gesellschaft anzukommen, was wichtig wäre, habe ich ihr vorhin schon erwähnt. Ich glaube, gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass sie mehr als einen Deutschkurs bekommen, sondern Schule, damit sie wirklich ausreichend alphabetisiert werden, damit sie eine Chance haben, auch später am Arbeitsmarkt und überhaupt im Leben eine Chance haben. Und ich glaube, das kann man mit einem 3, im besten Fall 4-stündigen Kurs am Tag nicht erreichen. Und es braucht es auch für die Tagesstruktur, glaube ich. Also es ist notwendig, dass ich für etwas aufstehe. Und die meisten Jugendlichen würden sehr gern für Schule aufstehen und für Bildung. Und ich glaube, das wäre wichtig und wäre auch ist eine ungenutzte Ressource, glaube ich auch.
Ich bleibe noch bei dir für die Schlussfrage. Die berühmte gute Fee, die kommt und du hast 3 Wünsche fürs Haus Erdberg, was wäre denn das?
Ich würde mir mehr Ressourcen für Tagesstruktur wünschen. Also überhaupt mehr Ressourcen wären wichtig in dem Bereich natürlich. Ich würde mir mehr Ressourcen für psychosoziale Angebote wünschen. Ich finde die Jugendlichen, also es gibt in dem Bereich halt wenig muttersprachliches Angebot, das ist aber halt notwendig. Keine Ahnung, Gruppenangebote wie Klettertherapie oder Musiktherapie, glaube ich, wäre sehr wichtig. Dafür kann man sie auch begeistern, glaube ich, und das bräuchten sie.
Jetzt habe ich noch einen dritten Wunsch.
Du hast noch einen dritten Wunsch.
Ich würde mir wünschen, dass es, also für das Haus Erdberg, aber für die Jugendlichen im Haus Erdberg, dass es mehr Möglichkeiten geben würde, um anzukommen in der Gesellschaft. Ich glaube, wir versuchen da unser Bestes. Ich merke auch, dass es möglich ist, zum Beispiel durch freiwilliges Engagement. Auch beim Roten Kreuz, glaube ich, gibt es sehr viele, die so irgendwie angekommen sind auch. Aber ich glaube, es braucht viel mehr, dass Jugendliche ankommen können und in Österreich irgendwie ein Stück Heimat finden. Hm. Und nicht nur die Flüchtlinge unter Anführungszeichen bleiben.
Hm. Barbara, auch an dich die Schlussfrage. Wir haben viel über Bildung gesprochen. Was ist da dein Wunsch in diese Richtung?
Naja, im Grunde ähnlich. Es gibt ja dieses Problem der Transition, also das Problem, dass wenn man entwicklungspsychologisch auf Kinder und Jugendliche schaut, dann wissen wir, dass das Jugendalter sich ja verlängert bis ungefähr 25. Das heißt, wir haben da ganz verschiedene Gruppen drinnen und wir sehen bei den geflüchteten jungen Männern sehen wir das Problem, dass sobald die 16 sind, müssen sie und dürfen sie ja nicht in die Schule gehen. Das heißt, sobald die Schulpflicht quasi erfolgt ist und da braucht es ein Umdenken. Das heißt, es müsste auch für ältere geflüchtete Kinder, auch wenn sie noch keinen Asylstatus haben, die Möglichkeit geben, in die Schule zu gehen und sogar die Verpflichtung im Grunde in die Schule zu gehen, weil die Schule die einzige Struktur ist, die sie wirklich in die Gesellschaft ankommen lässt. Schule selber würde ich mir wünschen, als ein Ort, wo man wirklich auf soziale Miteinander und auf diese Offenheit gegenüber der Andersartigkeit sehr achtet. Weil die Schule wäre ein guter Ort, um das zu lernen. Mhm. Und für die ganze Gesellschaft würde ich mir auch wünschen, dass man ein bisschen mehr Offenheit, Toleranz und auch dieses soziale Miteinander, gerade in unseren westlichen, ressourcenstarken Gesellschaften, dass man da mehr drauf achtet, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir alle ein bisschen krisenkompetenter werden. Und das müssen wir werden, weil wir werden immer mit immer mehr Krisen konfrontiert sein.
Schöner Abschlusssatz. Dankeschön. Danke, Barbara. Vielen Dank, Magdalena. Danke, dass ihr beide da war's. Und ja, natürlich danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Podcast vom Roten Kreuz. Gerne weiter zu empfehlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Natürlich auch zu abonnieren. Dieser Podcast, eh klar. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich wünsche Ihnen das Beste von ganzem Herzen. Alles Schöne. Ihre Isabella Richter.